Aus der Nähe wirkte die Hütte auch nicht viel interessanter als aus der Entfernung. Ein simpler Klotz aus grauem, verwittertem Holz mit einem schrägen Dach, aus dem ein blecherner Schornstein ragte, einer Bohlentür und einem einzigen kleinen Fenster in jede Richtung. Und sie war winzig. Eine Unterkunft für ein, zwei Leute, die hier einen denkbar unbequemen Dienst verrichtet hatten. Das Hilton ist es nicht gerade, meinte Adrian, als sie davor standen. Aber sie steht noch, meinte Angela, die offenbar auch nichts gegen feste Wände gehabt hätte. Solche Hütten werden üblicherweise stabil gebaut und die Kälte konserviert alles, erklärte Leon. Holzschädlinge und dergleichen haben keine Chance. Die Hütten, die Ernest Shackleton und Robert Scott vor über 100 Jahren in der Antarktis gebaut haben, stehen immer noch. Man könnte heute noch darin wohnen, gut sogar. Angela sah ihn von der Seite an. Woher weißt du das? Warst du da mal? Leon nickte. Ich habe vor, 5 Jahren oder so eine Fotoreportage über McMurdo Station gemacht. Die amerikanische Forschungssiedlung am Ross Shelf. 5 Wochen Antarktis. Da ist es knackig kalt. Dagegen ist hier Badesaison. Die Tür besaß kein Schloss. Sie wurde nur von einem simplen Riegel aus Holz zugehalten, von dem ein Bolzen durch einen Schlitz ging, um ihn auch von innen öffnen zu können. Da pfeift garantiert der Wind rein, meinte Adrian und öffnete die Tür. Sie betraten einen Vorraum, in dem die Meteorologen, die zu Sowjetzeiten hier tätig gewesen waren, vermutlich ihre Schutzkleidung aufgehängt und ihre Stiefel abgestellt hatten. Die Tür rechts führte in einen Lagerraum, in dem noch ein Stapel Brennholz und 2 Säcke Kohlen standen. »Na, das sieht doch schon mal gut aus«, meinte Leon in geradezu wollüstigem Ton. Hinter der Tür zur Linken befand sich ein enges, primitives Plumpsklo. Auch hier roch man nichts. Die Kälte hatte wohl alle Exkremente konserviert. »Sieht so aus, als hätte man einfach Ätzkalk drüber geschüttet«, meinte Angela nach einem fachfraulichen Blick in das Loch. Durch die dem Eingang gegenüberliegende Tür gelangten sie schließlich in den eigentlichen Wohnraum. Mitten darin stand ein schwerer gusseiserner Ofen, auf dem man seinerzeit bestimmt auch gekocht hatte. Charlotte hatte erwartet, einen Raum zu betreten, in dem es muffig roch, nach alter Wäsche, feuchtem Holz und abgestandener Luft. Aber nichts dergleichen. Es roch nach überhaupt nichts. Zunächst einfach, weil keine Wäsche da war, die hätte muffig riechen können. Die einzigen Gegenstände aus Stoff waren 2 Matratzen auf 2 Betten, die über Eck standen. Das Holz war trocken von der Kälte. Und der Wind war vermutlich, trotz aller Bemühungen der Erbauer dieser Unterkunft, auf Dauer doch stark genug gewesen, um immer wieder für Luftaustausch zu sorgen. Kuschelig, meinte Angela. Wir Mädchen kriegen die Betten. Adrian schien auch angetan. Ich muss zugeben, das habe ich mir schlimmer vorgestellt. Essensreste überall, Ratten, die über den Fußboden tanzen und so weiter. Er blickte zu einem Bild Lenins hinauf, das gerahmt an der Wand hing. Okay, schaffen wir die Ausrüstung her. Morley ging vor dem Ofen in die Hocke und öffnete eine Klappe. Ziemlich basic technology. Mal gespannt, wie wir damit zurechtkommen. Leon fasste unter die Tischplatte, wo ein Ablagefach war. Ach, schau mal an. Er förderte eine dicke alte Klatte zutage. Das Logbuch der Station, oder? Er schlug es von hinten auf, blätterte durch die leeren Seiten bis zum letzten Eintrag. Bingo, 1967, 21. irgendwas. Er schob Charlottes Buch hin. Du kannst Russisch. Charlotte blickte auf die in enger kyrillischer Handschrift beschriebene Seite hinab und seufzte. Ich kann Russisch sprechen, aber mit dem Lesen tue ich mich schwer. Ich habe keinen Kopf für andere Alphabete. Wobei, wenn sie die Worte Buchstabe für Buchstabe entzifferte und sich vorsagte, sie studierte den Datumseintrag. Ein O, ein K. Na, das war leicht. Oktober. 21. Oktober 1967. Leon musterte sie verdutzt. Wie lernt man Russisch, ohne es zu lesen? Durch Hören. Hören und Nachsprechen. Charlotte zuckte mit den Schultern. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Wenn ich in ein anderes Land komme, dann verstehe ich die Sprache irgendwann einfach. Wow, ich wollte, das könnte ich von mir auch sagen. Adrian trat neben Charlotte, nahm ihr das Logbuch aus der Hand, blätterte darin. Ein Tagebuch, eindeutig. Jede Menge Zahlen, Temperaturen, Luftdrücke, Windstärken, Windrichtungen. Er stieß einen leisen Pfiff aus. Das ist ja eine Fundgrube. Selbst wenn wir den Text nicht verstehen, die Zahlen können wir lesen. Die nützen uns sowieso viel mehr. Er hielt an einer Stelle inne, an der ein vergilbtes Schwarz-Weiß-Foto eingeklebt war. Schaut euch das an. Sie beugten sich alle über das Buch. Das Bild zeigte die Hütte, bis fast zu den Fenstern in Schnee begraben, und zwei Männer in dicken Pelzjacken, die grimmig grinsend davor posierten. Adrian deutete auf das Datum darüber. 1962. Kannst du den Monat entziffern, Charlotte? Das war auch einfach. Der einzige Monatsname mit nur drei Buchstaben. Und das hätte er selber gekonnt. Mai. Im Mai? Keuchte Morley. So viel Schnee im Mai? Das ist ja der Hammer. Siehst du, sagte Adrian an Leon gewandt, die globale Erwärmung hat schon ganz schön Fortschritte gemacht. Daran ändert auch ein kalter Winter oder ein verregneter Sommer in Europa nichts. Ich sage gar nichts, meinte Leon friedfertig. Okay. Adrian sah sich prüfend um. Die Frauen kriegen die Betten, klar? Haben wir auf dem Boden Platz? Er musterte die zur Verfügung stehende Fläche kritisch. Wird ein bisschen eng, aber es müsste gehen. Charlotte fühlte sich auf einmal an ihr erstes Jahr in Harvard erinnert, im Dormitory, in einem Zimmer, das sie sich mit einer gewissen Carrie Walsh hatte teilen müssen. Eigenartig. Es hatte fast denselben Grundriss gehabt wie dieser Raum. Die Aufstellung der Betten, der Schreibtisch, um den sie sich immer gestritten hatten. Genau so. Anstelle der Regale hier hatten ihre Schränke gestanden, nur da, wo der Ofen aufgestellt war, war nichts gewesen. Schon seltsam. Nun, es waren nur drei Monate. Die würden auch vorübergehen.